Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zurück, könnte man sagen, zur Folge 618 des Audiocasts zu CC2 TV. Ja, es war eine lange Pause und es waren schwere Monate wegen Krankheit in der Familie. Das war nicht leicht und ist noch nicht leicht. Auch ich selbst war in der Zwischenzeit mal im Krankenhaus, das erste Mal in meinem Leben. Aber naja, es passiert eben. Man wird älter, Mann, also ich, nicht Frau. Und da kommen eben das ein oder andere Bewegchen dazu und schränkt ein. Mir ist auch klar geworden, ich hatte ja nun lange Zeit auch zu überlegen, bei verschiedenen elendlangen Wartezeiten in verschiedenen medizinischen Einrichtungen, was eigentlich wichtig ist im Leben. Gut, ich meine, diese Sachen hatte ich schon öfter, schon mehrmals gehabt. Aber ja, es kommen immer neue Ideen dazu, neue Überlegungen und es werden neue Prioritäten sichtbar, die vorher gar nicht so klar waren. Ich habe in dieser Zeit, in diesem Sommer, sämtliche geschäftlichen Tätigkeiten eingestellt, weil ich mehr Zeit brauche für meine Familie. Und ich habe im Grunde genommen nichts anderes mehr als den CC2. Wobei, das ist nachrangig. Zuerst mal kommt Familie und Gesundheit und dann der CC2. Aber sonst kommt nichts mehr dahinterher. Es ist also im Grunde genommen jetzt meine einzige Tätigkeit, wenn man das so nennen kann. Also mein Hobby, welches ich weiterführen werde. Wenn ich sage, ich werde alt, dann heißt das, ich merke, dass viele Dinge nicht mehr so leicht von der Hand gehen, wie das mal gewesen ist. Viele Dinge irgendwo mehr Zeit benötigen, um erledigt zu werden. Und das ist, glaube ich, nur ein ganz normaler Vorgang. Mehr Zeit brauchen heißt, es gibt nur für jeden von uns diese eine Zeit. Mehr Zeit brauchen heißt, man muss irgendwo mit Zeit sparsamer umgehen, um andere Dinge, die wichtiger sind, erledigen zu können. Aber so weit wollte ich jetzt gar nicht gehen. Auch ich werde alt, heißt aber auf der einen Seite, natürlich mache ich CC2 TV und den Audiocast weiter. Das ist niemals die Idee gewesen, da aufzuhören. Also auch nächstes Jahr, weil einige danach gefragt haben. Nein, es gibt hier kein Ende. Es gibt ein natürliches Ende. Wenn ich also eines Tages nicht mehr da bin oder nicht mehr kann, was aber noch nicht absehbar ist, noch nicht mal am Horizont. Aber manchmal kommt der Horizont ja schneller, als man denkt. Aber es wäre schön, wenn ich in gewissen Bereichen Hilfe bekäme. Ich habe schon mal versucht, das mit dem Forum. Gut, Forum ist ja eine Sache für sich. Die Zeit ist an solchen Sachen wie einem Forum eigentlich vorbeigelaufen. Unser Forum ist ein ganz ruhiges, ganz sauberes, ganz anständiges Teil. Aber so langsam fällt es doch aus der Zeit heraus. Weil ich ganz, ganz wenig Zeit opfern konnte, Opfer ist das falsche, Zeit erübrigen konnte für den CC2 in dieser langen Sommerpause, habe ich auch im Forum nichts mehr gemacht, keine administrativen Tätigkeiten mehr, keine Anmeldungen mehr bearbeiten können und so weiter. Es war einfach nicht die Zeit dafür da. Ich wollte es nicht, sagen wir mal so. Andere Sachen waren mir wichtiger, Familie ist immer wichtiger. Und jetzt müssen wir überlegen, wie geht's denn nun weiter? Ich habe also schon mal nachgefragt bei einigen Leuten im Forum, wie auch außerhalb, ob denn jemand administrative Tätigkeiten im Forum übernehmen wollte. Und wollte keiner. so habe ich mich erstmal entschlossen, keine neuen Mitglieder mehr im Forum aufzunehmen Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht entwickelt sich ja etwas, vielleicht ist ja irgendjemand da, der die Verantwortung übernehmen wollte. Aber das geht nicht einfach so auf Zuruf. Da müssen wir schon einen Vertrag machen. Es gibt kein Geld dafür. Nee, natürlich nicht. Es ist alles nur ehrenhalber. Aber dennoch, es werden ja hier mit irgendwelchen Daten umgegangen werden müssen. Das heißt, man muss da schon unterschreiben, Datenschutz und Verantwortung und vertraglich und was weiß ich nicht alles, muss ich dann selbst, wenn es soweit kommen sollte, nochmal sehen, was da alles sein muss. Denn Daten von Mitgliedern kann man so nicht einfach jedermann offen hinlegen. Da muss also ganz, ganz streng und ganz, ganz eng eingeschränkt werden, was darf und was darf nicht. Es muss also jemand sein, der diese Verantwortung hat. Es muss jemand sein, für den das kein Strohfeuer ist. Ach, ich mache das mal, aber jetzt in 3 Wochen habe ich keine Lust mehr. Es muss jemand sein, der die Ernsthaftigkeit mitbringt und den Willen und den Spaß daran hat, da tätig zu werden. Wenn so jemand da ist, bitte Meldung an mich, info@wolfgangrudolf.de oder wolfgang@cc2tv.de. Nee, cc2.tv, so. Ach, das steht auf der Homepage, was erzähle ich den ganzen Kram. Und dann werde ich mich melden und dann reden wir erstmal darüber. Und dann gucken wir mal, ob das geht, ob die Vorstellungen gegenseitig passen und wie es aussieht. Weiter, nächstes Thema, brauche ich ebenfalls Hilfe. Ich habe mir das mal angesehen und diese sogenannten sozialen Medien ist ja für mich... Ich sag's lieber nicht. Also ich brauche jemand, der die bedient, der also neue Sendungen und die Themen und all diese Sachen in diese SozMed hineinbringt, der die regelmäßig dort veröffentlicht und möglicherweise auch Anfragen, die von dort kommen, beantwortet, bearbeitet. Das kann natürlich nicht nur einer sein, das ist ja eine Menge Arbeit. Vielleicht auch für jedes dieser SozMed ein Mensch, der das machen will und der auch hier wieder die Lust dazu hat und nicht als Strohfeuer sagt, ich mache das mal, ich schreibe mir das jetzt auf meine Fahnen und will das. Ich brauche weiterhin jemand, der einen Presseverteiler aufbaut, da kann man sicherlich die Adressen finden, und den regelmäßig bedient. Das heißt also so ungefähr eine Woche, bevor die neue Sendung online geht, das in die Breite trägt, über einen Mailverteiler. Und wer also aus dem Bereich Presse, Journalismus oder sonst wo kommt, der vielleicht sogar entsprechende Kontakte hat, der soll sich bitte auch melden, dass wir mal darüber reden können, wie so etwas sein könnte. Das ist sicherlich keine große Arbeit, wenn man einmal einen Verteiler aufgebaut hat und Texte angeliefert bekommt, die möglicherweise dann noch redaktionell verfeinert werden müssen, dann sollte es eigentlich ein Klick sein und der ganze Kram geht raus. Und das alle 2 Wochen ist nicht viel, aber es muss dann auch verlässlich sein. Und natürlich muss ich dahinter stehen und muss verfügbar sein, dass wir über die ein oder andere Sache vor allem im Anfang sprechen können. Wie mache ich das? Wie ist dies? Wie kann man darauf reagieren? Und so weiter. Ist ganz klar. Aber ich habe nicht die Zeit, diese Arbeit dann selbst zu machen. Also mehr Arbeit will ich nicht. Ich will weniger Arbeit. So, wer also sich irgendwo sieht, in einer Position, wo er sagt, ich hätte Spaß daran und ich habe die Zeit und ich würde da gern mithelfen, bitte meldet euch. Vielleicht finden wir eine Möglichkeit der Zusammenarbeit, wie es einfach sein könnte und sein sollte. Und dann sehen wir weiter. So, das war erstmal der Vorspruch. In dieser langen Zeit habe ich natürlich weiter mich informiert, was gibt es Neues, was sind da für Themen gekommen, was ist dann da so passiert. Und es ist verdammt viel gewesen. Ich konnte im Grunde genommen diese ganzen Themen gar nicht aufarbeiten. Ich habe 70 oder 80 Themen erstmal so stichwortartig gespeichert und habe sie mir dann heute nochmal angesehen und wollte daraus jetzt so eine Art Medley über die Sommerpause, aber das geht gar nicht. Einige Themen sind viel zu wichtig, die muss man nochmal in Erinnerung rufen und auch nochmal neu bewerten. Ist nicht viel, aber ich mache es. Wenn sich der ein oder andere wundern sollte, dass ich heute anders klinge, ich habe keine Gaumenkiemenoperation oder sowas hinter mir, sondern nach der Sommerpause hatte ich hier einen Defekt in meinem Studio. Und es ist erstens ein anderes Mikrofon und andere Leitung und ich hatte dann anschließend Störungen und habe hier 2 Stunden rumgewuselt und sitze jetzt am Sonntagabend da und versuche die Themen einzusprechen, in der Hoffnung, dass ich es morgen früh schaffe, die zu schneiden, damit es auch dann abends wieder pünktlich online ist. Aber ich gehe davon aus, das schaffe ich. So, jetzt genug damit. Jetzt fangen wir mit dem ersten Thema an. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes bezüglich der Maut. Ich meine, ich habe ja oft genug darüber gesprochen und habe oft genug auch meine Meinung ganz klar kundgetan. Wenn man sagt, wir wollen auf deutschen Straßen Maut kassieren, aber wir wollen die Deutschen nicht belasten. Das heißt, das, was wir an Maut kassieren, das kriegt er an Kraftfahrzeugsteuer zurück. Ich meine, zumindest vorerst war es geplant. Wie dann die Politik das später macht, ist immer eine andere Frage. Dann ist das ja eine solche Verarsche für alle unsere europäischen Nachbarn, wie man sie eigentlich gar nicht größer und vor allen Dingen nicht dümmer machen kann. Denn das heißt doch mit anderen Worten, bist du Deutscher, zahlst du nicht, weil du ja schon Steuer zahlst. Bist du Ausländer? Das ist ein blödes Wort, fast ein Schimpfwort oder sowas. Sag mal, bist du europäischer Nachbar oder sonst was? Dann zahlst du, ist ja ganz klar. Weil in einigen anderen Ländern müssen wir ja als Deutsche auch zahlen. So, und diese dumme Art und Weise, die war von Anfang an so durchsichtig, dass ich niemals verstehen konnte. Also ich habe mir immer überlegt, sag mal, der Dobrindt, der musste das ja von Seehofer aus angetrieben erstmal auf den Weg bringen und der Scheuer, der hat es dann zu Ende gebracht. Ich habe mir immer überlegt, das sind doch erwachsene Männer, die sind doch nicht blöd. Ich kann doch nicht davon ausgehen, dass sie so dämlich sind als Politiker in dieser Position, dass sie nicht wissen, wenn ich sage, hör mal, du Deutscher, du zahlst Maut, wie jeder andere auch, aber dir gebe ich das Geld, Steuergeld zurück. Dass die anderen dann sagen, ja, das ist gerecht. Nein, das ist nicht gerecht. Denn in der EU ist es so, dass wir nicht sagen können, wir geben dem einen etwas und der andere guckt in die Röhre. Genau das ist doch der Sinn dahinter gewesen, den die CSU-Politik Hansels da eigentlich auf eine ziemlich dumme, saudumme Art und Weise durchsetzen wollten. Also, wenn sie nicht blöd sind, davon gehe ich ja aus, dann ist es ja nichts anderes als eine Art Klientelpolitik. Oder was war das? Oder waren das eigentlich nur, Dobrindt und von Scheuer so eine Art Kadavergehorsam, so Schwanzwedeln, das zu machen, was von oben angesagt wurde, damit man in der Seilschaft drin bleibt und sich höher hangeln kann oder wie auch immer, nur damit man gut gelitten ist, so einen scheiß Mist weiter voranzutreiben. Jeder normale Mensch konnte erkennen, das kann so nicht sein. Das, außer Maulhelden ist ja nichts geblieben davon. Also, der EuGH hat das also kassiert. Und das war von Anfang an allen normalen, vernünftig denkenden Menschen klar. Diese ganze Geschichte, ja, die hat aber doch noch einen ganz, ganz anderen Hintergrund. Als absehbar war für jeden Normaldenkenden, der nicht lobbygetrieben oder Kadavergehorsam gesteuert war, war Ende 2018 ganz klar zu erkennen, wo es hinläuft, nämlich, dass trotz aller gekauften Gutachten und Beurteilungen und sonst was diese Geschichte zum Scheitern verurteilt war. Jetzt war aber schon Geld eingestellt dafür im Bundeshaushalt, dass diese Geschichten dann zum Tragen kommen. Man konnte also für bestimmte Projekte da schon Geld ausgeben. Das war eingestellt. Das musste dann raus, weil in 2019 hätte man es nicht mehr ausgeben können. Also wurden auch die Verträge mit den Vertreibergesellschaften oder Betreibergesellschaften, heißt es ja eigentlich, die ja jetzt vertrieben werden, gemacht. Deutsche und österreichische Firmen, die da dranhängen. Jetzt war also klar für jeden vernünftigen Menschen, das geht schief. Und was macht dann ein Herr, der Name sagt es ja schon, ziemlich merkwürdig, er schließt Verträge, ohne dass eine Rechtssicherheit da ist. Er gibt also Geld aus, obwohl man ganz klar sehen konnte, das geht schief. Also Geld zum Fenster rauswerfen, aber zum Fenster rauswerfen in eine ganz bestimmte Richtung. Gucken wir doch mal. Das Finanzministerium hat ja im Juli oder sowas gesagt, also der Verkehrsminister hat bereits 50 Millionen Euro dafür ausgegeben. Und für 2019 sind bereits 89 Millionen im Verkehrsetat eingestellt. So. Das sind ja immer die Sachen, die eingestellt sind. Ausgegeben wird ja in aller Regel mehr. Also sind wir schon mal bei deutlich über 100 Millionen. Dann kommt noch dazu, dass man diese Fantasieeinnahmen aus dieser Maut schon mit einrechnen wollte. Das sind also jetzt Einnahmeausfälle, weil das in der Finanzplanung schon drin ist. Das muss man ja auch rechnen. Das fehlt ja jetzt im Bundeshaushalt. Denn der Bundesfinanzminister hat ja das vom Scheuer bekommen und das hat er mit fest eingeplant. So, jetzt fehlt dieses Geld. Jetzt ist die Frage, wenn man das alles so zusammenrechnet, dann kommt man hochgerechnet bis 2023 auf etwa 1,5 Milliarden Euro, die fehlen. Durch den Bau eines Luftschlosses, was viel Geld gekostet hat und wo man auf Hoffnung 1,5 Milliarden Euro Einnahmen eingestellt hat, fehlt das. Aber das ist ja noch nicht alles. Denn jetzt kommen ja auch noch die Strafzahlungen. Es wurde ja nun interessanterweise so kurz vor Toresschluss wurden diese Verträge gemacht mit den Betreibern, mit diesen Systembetreibern, den künftigen Ja, jetzt sagen die natürlich auch mal, jetzt haben wir vertraglich gesehen Rechte. Ich meine, diese Verträge, die sind geheim, eine unglaubliche Sauerei so etwas. Die sind zum Teil veröffentlicht, das sind zwar 100.000 Seiten, aber ein paar Ordner davon hat der Scheuer herausgegeben. Ist eine ganz tolle demokratische Leistung. Und die Verträge hatte dann am Tag, an dem das Mauturteil gefällt worden ist, vom EuGH gekündigt. Jetzt sagen die Betreiber natürlich, okay, wir hätten so und so viel Gewinn, wir haben so und so viel Aussagen, wir wollen jetzt unseren Schadensersatz, das ist ja alles vertraglich geregelt. Und jetzt müssen wir sehen, jetzt wird da wahrscheinlich erstmal über Jahre hinweg einen Rechtsstreit entbrennen. Wir kennen das ja von Toll Collect. Das war ja genauso eine Tollhausnummer. Aber zurück. Herr Scheuer, ich habe ihn letztens irgendwann mal im Fernsehen gesehen, bei Anne Will oder so etwas. Also, so, mir fällt dazu nichts ein. Ich glaube, alles, was ich in der mildesten Form von meinen Empfinden und Gefühlen, von dem, was ich von diesem Mann gesehen habe, hier sagen würde, würde mich sicher ins Gefängnis bringen. Also ich sage nichts dazu, aber denkt euch euren Teil. So, und was hat er gesagt? Durch die Mängel in der Leistung des Mautkonsortiums sowie durch deren Verhalten nach der Kündigung habe sich ein Kündigungsgrund mit sehr guten Chancen entwickelt. Dazu fällt mir nur ein bescheuert. In dem Moment, wo der EuGH sagt, nee, kannst du nicht machen, weißt ja, ist alles für den Arsch, geht nicht in Europa. In dem Moment fällt dem ein, dass da Mängel sind in der Leistung des Mautkonsortiums. Dann fällt ihm das ein. Naja, gut, manch einer kommt eben spät auf den Trichter. Oder dann, wenn es nicht mehr anders geht. Und dann die andere Geschichte. Deren Verhalten nach der Kündigung habe sich ein Kündigungsgrund mit sehr guten Chancen entwickelt. Das heißt also, so wie die sich nach der Kündigung verhalten haben, ist das für ihn ein Kündigungsgrund. Ja, sag mal, mit welchem Körperteil denkt der Mann eigentlich? So einen Mist zu erzählen, das ist einfach nur unglaublich. Aber man sieht hier, der rudert einfach hin und her, weiß nicht wohin, weiß nicht was. Jeder weiß, dass das, was er gemacht hat, einfach für den, was weiß ich, Verdauungsendproduktausgang ist. Dann kommen nur so dumme, blöde Sachen daraus. Er wollte transparent Auskunft geben, hat dann da zwei Ordner angeschleppt, obwohl da hunderttausende Seiten sind. Er fragt dann im Ausschuss, weil er alles abblockt, warum denn die Juristen das Gutachten oder die Gutachten sehen wollen. Und naja, ich glaube, diese geheim gehaltenen Verträge, diese Verzögerungstaktik, das sind alles Dinge, die vor einen Untersuchungsausschuss gehören, der ja wohl auch kommt in dieser Geschichte. Und da müssen wir wirklich darauf warten, was dabei herauskommt. Nur ein solcher Mann kann in Deutschland nicht Minister sein. Und dann, ich erinnere mich, das ist jetzt 3 oder 4 Jahre her, da hat Scheuer einen Mitarbeiter des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages derart bedrängt und seine Entlassung gefordert, weil der in einem Gutachten geschrieben hat, die Ausländermaut sei europarechtswidrig. Und da hat Scheuer damals das gefordert. Das muss man sich überlegen. Wenn der sich an seinen eigenen Maßstäben messen würde, dann würde er heute noch, nee, eigentlich schon vor 2 Monaten, seinen Abschied einreichen und von seinen unverdienten Tantiemen leben, hätte ich fast gesagt. Ja. So, was geschieht nun mit der Pkw-Maut? Erstmal ist es ziemlich ruhig geworden. Es passiert im Moment gar nicht. Man denkt immer wieder darüber nach, was man denn machen könnte und wie man denn diese marode Finanzsituation, das heißt, Deutschland geht's gut, ist eines der wirtschaftlich stärksten Länder auf dieser Welt, wir haben keine Schulden, wir brauchen auch keine Schulden zu machen, alles ist super sauber, es ist zwar kaputt gespart worden, aber das Geld ist ja in die Banken hineingeflossen oder in die Autoindustrie, mehr oder weniger indirekt, wie man sieht. Die dürfen nämlich gegen Gesetze verstoßen, gegen Verordnungen verstoßen. Die dürfen ihre Kunden betrügen und belügen und werden nicht zur Rechenschaft gezogen dafür, obwohl es in anderen Ländern so der Fall ist. Gut, sei mal dahingestellt. Also es wird sicherlich irgendeine Regierung mal einfallen, dass eine neue Maut kommt, wie auch immer die dann eben aussehen wird. Irgendeine Abgabe, die zusätzlich zu unseren Steuern kommt. Nicht so schnell, denn wir wissen ja alle, unsere Bundeskanzlerin hat ja vor der letzten Bundestagswahl ganz klar gesagt, mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Ja. Und zurücktreten will sie auch nicht vor der nächsten Wahl. Also wissen wir, wie lange wir Ruhe haben. Ich möchte nur hoffen, dass bei der nächsten Wahl die Leute daran denken, was hier für ein Mist gemacht worden ist. Wie viel Millionen, Hunderte von Millionen, Milliarden in den Sand gesetzt worden sind für einen Ego-Trip einer kleinen süddeutschen Partei. Ich komme nicht von diesem Thema weg. Der Bundesverkehrsminister, unser wohlbekannter Herr Scheuer, der hat wieder so einen Klops gebracht. Naja, für ihn ist das ja richtig. Er setzt sich für BMW ein, die sind merkwürdigerweise ja auch aus Bayern, und für die Telekom. Aber worum geht's eigentlich? Die EU wollte einen einheitlichen Standard in Europa haben, und zwar WLAN-Standard 802.11p. Und damit sollte die Nahfeldkommunikation zwischen Kraftfahrzeugen gemacht werden. Das sollte festzementiert werden. Das heißt, in ganz Europa sollten sich neue Autos natürlich dann unterhalten können, informieren können über die Situation, die Geschwindigkeit, ob irgendwo Unfall passiert oder ähnliche Sachen. Also alles Mögliche, auch das Wetter und so weiter. Und macht ja eigentlich auch Sinn. Und wenn die sich so unterhalten, ich meine, WLAN ist ja nun eine Standardtechnologie, wo es preiswerte und billige Chips dafür gibt, die auch sicher arbeiten, wo wir jahrzehntelang Erfahrungen damit haben. Und das wäre doch eine Technologie, mit denen Fahrzeuge auf kurze Entfernung miteinander kommunizieren könnten und Informationen austauschen könnten. Ja, das waren auch einige Hersteller. Von Landmaschinen weiß ich es zum Beispiel. Auch Volkswagen war wohl dabei. Die haben gesagt, ja, das ist eine erprobte Technologie, die wollen wir auch einsetzen. Aber es waren auch andere da, wie ich eben schon sagte. Die Deutsche Telekom zum Beispiel. Meine Freunde, das erzähle ich aber ein andermal. Und BMW natürlich. Die haben gesagt, nein! Wir wollen da etwas anderes, etwas viel, viel Besseres. Und das ist viel, viel schöner und viel, viel sicherer. Natürlich ist es auch viel, viel teurer und da kann man viel mehr dran verdienen, denn die Telekom, was will sie natürlich? Die will das natürlich auf die Mobilfunkebene heben. So, und die haben also gesagt, okay, wir bauen ja 5G aus und das ist der Standard und das wird bla bla und so weiter. Wir kennen ja alle das dumme Geschwätz. 5G ist ja in der Hauptsache für die Industrie, nicht für die Menschen. Die werden weiterhin irgendwo in ihren Dörfern sitzen und hoffen, dass sie mal über die Buschtrommelgeschwindigkeit kommunizieren können mit ihrem Computer. Aber das kommt natürlich. So, und Herr Scheuer hat dann dem Herrn Altmaier im Juni, glaube ich schon, gesagt, pass auf, Junge, wir möchten, dass nicht dieser EU-Standard kommt, sondern wir möchten das auf Basis der Telekom und BMW ist auch schon dabei. Und Altmaier hat gesagt, müssen wir sehen, das ist ja nicht technologieneutral und so weiter. Und dann gehen die ganzen Daten über Mobilfunknetze. Und wollte eben darüber nachdenken und hat auch seinen Ministervorbehalt eingelegt. Aber dann hat er sich eine Woche später der Meinung von Herrn Scheuer angeschlossen. Er ist ja Wirtschaftsminister. Die Wirtschaft muss ja laufen. Die Telekom muss ja Umsatz machen. BMW muss ja verdienen. So haben wir jetzt also in Deutschland einen einzigartigen Standard, mit dem die ganze Umgebung um uns herum, alle Länder, die uns umzingeln, ganz Europa, dann nicht mehr mitspielt. Es sei denn, sie würden sich danach richten, was wir machen. Und ja, jetzt könnte man sagen, naja gut, im Endeffekt, was weiß ich, vielleicht ist es ja gut für Deutschland, wenn die Telekom und bla bla, sehr egoistisch gedacht, aber man könnte ja. Aber VW sagt, nö. Es gibt ja da eine Möglichkeit, dass wir nicht mitmachen müssen. Wir bleiben bei WLAN. Und wir wollen über WLAN kommunizieren. Volkswagen hat also für den neuen Golf, der ab 2020 ausgeliefert wird, und für alle E-Fahrzeuge geplant, diese WLAN-Technologie anzubieten. BMW sagt, frühestens 2022 sollen die neuen Fahrzeuge mit LTE V2X ausgestattet sein. Das ist dann dieses andere Modell. Also ein Volkswagen und ein BMW können sich nicht unterhalten. Warum auch? Vielleicht könnte ja auch der Herr Scheuer dann extra Autobahnen bauen lassen für BMW oder so. Das würde ja auch wieder Geld bringen. Also, vollkommen idiotisch, diese ganze Geschichte von vorn bis hinten. Es gibt jede Menge Experten, die Expertisen erstellt haben, genau zu dieser Geschichte, die im Verkehrsressort sitzen, also Digitalexperten, Und die haben ganz klar gesagt, nee, so können wir das nicht machen, das ist eine eigene Richtung. Und das ist eine Geschichte, die im Grunde genommen nur unserer Industrie dient und so weiter. Die Fachleute, die haben auch ganz klar gesagt, dass so eine Mobilfunklösung, was es ja letztendlich ist, dazu führt, dass wir abhängig werden von den Chipherstellern, die in Amerika und in China sitzen. Und wenn man sich das so ansieht, diese Patentstreitigkeiten der Unternehmen untereinander, ob das ja Huawei oder Qualcomm ist oder wer auch immer, die im 4G und im 5G Mobilfunk zurzeit schon laufen, da muss man mit Problemen und Schwierigkeiten rechnen. Und vor allen Dingen, das wird teurer, denn da sind Patente drauf. Während bei WLAN, da hat man weitgehend offene Standards. So, dazu kommt, dass LTE ja noch lange nicht ausgereift ist. Die Technologie steht ja erstmal am Anfang. Also, diese Geschichte hier ist wieder mal so ganz, ganz klar klientelgesteuert. Hier kommen also Wirtschaftsinteressen an die Politik heran. Und obwohl es so aussah, als wenn Herr Altmaier seinem Verstand folgen würde, ist er dann doch seinem Verkehrsminister gefolgt. Es ist eine schreckliche Situation, die da ist. Es gibt kein europäisches Zusammenarbeiten, Zusammenhalten, dass man sich da in irgendeiner Art einigt mit den anderen. Nein, Deutschland geht einen eigenen Weg und hofft, dass sich nun andere anschließen, damit es nicht auch wieder ein Rohrkrepierer wird und irgendwann einmal nur die deutschen Autos sich mit den ausländischen nicht unterhalten können. Vielen Dank, Herr Scheuer. Bei uns reden sich die Leute die Köpfe heiß mit teilweise skurrilen Argumenten und in Norwegen brummt es. Was brummt da? Die Autos. Wenn man sich das überlegt, in Norwegen hat man im ersten Halbjahr 2018 46,6% von den Neuzulassungen an E-Autos gehabt. Also E-Autos und Hybridautos, die aus dem Ausland kommen, ein Großteil dieser Autos auch aus Deutschland. Ja. Und warum ist das so? Ja. Gut, also wenn man in Norwegen ein EL auf dem Nummernschild hat, dann heißt das, man fährt ein Elektroauto. Und dann darf man Busspuren zum Beispiel benutzen. Es müssen dann, glaube ich, zwei Leute mindestens drin sitzen. Und man braucht keine Mehrwertsteuer zu zahlen, wenn man ein solches Auto kauft. Man muss weniger Kfz-Steuer blechen. Man kann kostenlos parken. Und in Oslo, da kann man auch kostenlos die Autos aufladen, denn das wird von der Stadt bezahlt. Da hat sich also unheimlich etwas getan. Bis Ende 2018 war geplant, 50.000 Elektroautos auf der Straße zu haben, aber es waren dann schon ganz schnell 200.000 dieser Elektro-, also auch Hybridfahrzeuge. Und man hat sich auf die Fahne geschrieben, 2025 soll es gar keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr in Norwegen geben, die dort neu zugelassen werden dürfen. Also, da tut sich etwas, da macht man etwas, da hat man wirklich, von Staatsseite etwas getan. Der Staat hat bislang über 100 Millionen Euro ausgegeben für diese Technologie, für das Fördern von Elektromobilität. Und was tut man in Deutschland? Ich muss da lange nachdenken. Ja, da gibt es so eine Kaufprämie und irgendwo darf man, glaube ich, auch so kostenlos parken oder sowas. Dann hat die Regierung da auch beschlossen, dass die halbe Kfz-Steuer da nur noch bezahlt wird und ab 2020 dann wieder den vollen Satz oder was? Oder wie? Was tut man eigentlich, außer reden? Was passiert eigentlich, außer zu sagen, wir wollen 1 Million Elektroautos bis 2020 auf den Straßen haben? Aber außer reden kommt nicht viel rüber. Andere Länder machen es und gut ist. Ja, jetzt müssen wir mal sehen, ob die Grünen, die ja nun wieder eine neue Initiative gestartet haben, tatsächlich es schaffen, sich in irgendeiner Art da durchzusetzen oder zumindest so weit Einfluss zu nehmen, dass hier mal ein bisschen was etwas besser wird. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, diese Elektrofahrzeuge, die sind ja auch schweineteuer. Aber sag mal ganz ehrlich, das ist doch gewollt. Ich habe mir letztens mal so einen Mercedes B-Klasse angesehen, Elektrokarre. Ich glaube, 70.000 Euro kostet der. Dann muss ich da fragen, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Dann gucke ich mir an, dieses Auto, ein Elektroauto, ein Zukunftsauto, welches Umwelt schützen soll und so weiter. Ja, der hat 204 PS. Ja, sag mal, habt ihr wirklich, seid ihr noch normal? Wer braucht so etwas? Wo willst du das ausfahren? Wenn ein Auto 100 PS hat, dann reicht es doch vollkommen aus. 204 PS. Warum steckt man das nicht in die Reichweite? Nein, man muss also eine Karre haben, die beschleunigt wie Sau, nur damit man das Ding so teuer verkaufen kann, dass man die Mordsgewinne der letzten Jahre in irgendeiner Art halten kann. Diese Firmen, die nur so etwas machen, meine Prognose, die sind dem Untergang geweiht. Warum? Es gibt auch andere Beispiele dafür. Bei Renault zum Beispiel. Gut, Renault hat natürlich einige Probleme. Der Chef von denen, der sitzt in Japan im Gefängnis. Und Nissan will mit denen nicht mehr so zusammenarbeiten, wie auch immer. Aber sie haben nicht nur Pläne, sondern sie haben auch tatsächlich schon Sachen produziert in China, die hier bei uns im Moment noch gar nicht denkbar sind. Aber wenn sie kommen, dann werden sie wahrscheinlich den großen Kfz-Herstellern tatsächlich schlaflose Nächte bereiten. Aber nicht nur Nächte, die können auch tagsüber im Büro dann nicht mehr schlafen. Und zwar, es gibt den Renault City K-ZE. Das ist ein kleiner Wagen, ein vollelektrischer natürlich, ein Crossover, wie er genannt wird, mit einer Reichweite von etwa 250 Kilometern. Gut, das sind die üblichen Wohnzahlen, aber zum Vergleichen muss man sie ja heranziehen. Also im Winter, wenn es friert, wenn man Heizung braucht und so, wird das alles nicht funktionieren. So, und dieses sogenannte BEV-Fahrzeug, das ist also eigentlich nur für Kurzstrecken gedacht. Das läuft schon, das wird schon verkauft. Das Werk ist ausgelegt auf 550.000 Fahrzeuge pro Jahr. Und die sagen, sie können also problemlos die Produktion auch vervierfachen innerhalb von einem halben Jahr. Und dieses Teil, der Plan nennt sich bei den Drive the Future Plans, der hat also im Grunde genommen dieses Fahrzeug für den chinesischen Markt gebaut. Aber es ist ja Renault. Und dieses Fahrzeug soll, wenn es dann angepasst wird, denn in Europa hat man nun ganz andere Bestimmungen, auch in Europa verkauft werden. Möglicherweise schon nächstes Jahr, wenn nicht die Politiker im Moment wieder mauern würden und denen so viel Knüppel zwischen die Beine werfen, wie sie überhaupt nur einkaufen können, nachgeliefert bekommen. Lass mal über den Preis sprechen. Der kostet nicht 70.000. Der kostet auch nicht die Hälfte. Der kostet auch nicht ein Viertel. In China kostet das Teil unter 10.000 Euro. Und der ADAC zum Beispiel geht davon aus, dass wenn er nach Deutschland kommt, der eventuell 12.000 Euro kosten könnte. Und wenn man sich das überlegt, dass man ein so kleines Auto, 3,70 Meter ist, glaube ich, lang, Kofferraumvolumen 300 Liter, ist also alles nicht die Welt, aber so, im Schnellladebetrieb soll die Batterie innerhalb von 50 Minuten auf 80% ihrer Kapazität aufgeladen sein. 80%, 250, also 200 Kilometer, Traumkilometer, aber 100 kann er sicher fahren. Nur sag mal, wer fährt denn am Tag mehr als 100 Kilometer so? Es gibt einige, natürlich, aber so zum Einkaufen, zum Arzt fahren, mal, was weiß ich, in die Stadt fahren, ins Kino oder sonst wo, wird es in aller Regel auch im Winter reichen. Jetzt ist das aber kein, naja, so ein puritanisches Wunderwerk aus China. Nein, der hat ein Cockpit voll digital, ein 8 Zoll Touchscreen. Da ist 4G Internet gleich von Anfang an implementiert. Der hat Sprachsteuerung. Der hat alle Funktionen, die kontrolliert werden können im Fahrzeug auf diesem Display. Navigation ist ja ganz klar. Und mit einer speziellen Applikation, die natürlich kostenlos ist, kann man auch von außen auf alle relevanten Funktionen des Fahrzeuges zugreifen. So, und solchen Killefits, der bei uns Hunderte von Euro kostet, wie Rückfahrkamera, die sind natürlich standardmäßig bei dem mit drin. Feinstaubsensoren und Luftqualitätskontrolle und so weiter und so weiter. All das wird erkannt und Luftzufuhr wird dann über Filter und ja, Sie hören, es ist eigentlich ein Auto, kein Statussymbol. Es ist ein Auto zum Fahren, was alles hat, was man braucht, vielleicht sogar ein bisschen mehr, zu einem Preis, den sich die meisten Autofahrer und Autokäufer auch in Deutschland leisten können. Und wenn Renault das kann, dann kann das auch jeder andere Hersteller, die noch leistungsfähiger sind. Und wenn sie es nicht machen, dann muss man sagen, sie wollen es nicht. Und warum wollen sie es nicht? Weil sie lieber ihre alten Karren möglichst mit Verbrennungsmotor für 100, 150 oder 200.000 Euro verkaufen, wenn man sich das ansieht. Irgendwelche Panzer, die so hoch sind, wenn man mit dem PKW daneben steht, dass man noch nicht mal bei dem in die Fenster reingucken kann. Vollkommen aus der Zeit gefallen. Das sind Firmen, die Dinosaurier produzieren und was denen passiert ist, wissen wir ja. Und die kleinen Meteore aus China, die kommen bald. Ich hoffe, sehr bald. Ja, Elektromotoren, elektrogetriebene Autos und so weiter, das stößt ja immer wieder so auf zwiespältige Reaktionen. Da möchte ich auch mal darüber nachdenken und so ein paar Argumente dazu bringen, weil vor allen Dingen in den öffentlichen rechtlichen Sendern sind Leute, die aktiv gegen Elektromobilität arbeiten. Aber bevor wir dazu kommen, eine kleine Erholung. Können Sie sich vorstellen, dass man Energie speichern kann in 1000 Tonnen Vulkangestein? Diese 1000 Tonnen, die speichern 30 Megawattstunden und mit einer Effizienz von 45%. Also viel mehr als wasserstoffgetriebene Autos das überhaupt könnten. Viel mehr als alle anderen, viel mehr auch als Elektroautos mit Akkubetrieb. 1000 Tonnen Vulkangestein. In Hamburg-Altenwerder ist von einer Tochtergesellschaft der Siemens AG ein Energiespeicher gebaut worden, der ganz einfach Strom als Wärme speichert und anschließend über eine Dampfturbine wieder Strom gewinnt. Also man kann sich das so vorstellen, auch wenn es hochtechnologisch ist, dass man erstmal die Steine aufheizt und später schüttet man Wasser drüber, entsteht Wasserdampf und das geht in eine Dampfturbine und da wird dann wieder, da ist ein Generator dran, wird dann wieder Strom erzeugt. Und das mit 45% Effizienz. So, wem das mit der Dampfturbine zu primitiv erscheint, der soll sich mal ansehen, wie ein Atomkraftwerk funktioniert. Genau so, nur da wird die Hitze anders gewonnen, leider. Und das ist auf dem Gelände von einer Aluminiumhütte aufgebaut. Und das Vulkangestein selbst wird also auf 750 Grad Celsius erhitzt. Und ja, das war es eigentlich schon. Das System insgesamt hat eine Wärmekapazität von 130 Megawattstunden. Wenn man das in irgendwie vergleichen wollte, dann wäre das so viel, die Energie, die man dann da rausholen kann, wenn das Ding aufgeheizt ist, vergleichbar mit 10 Tonnen Heizöl. So, dieses Gestein. Und das wird dann anschließend, oder beziehungsweise wenn es dann aufgeheizt ist, wird Wasserdampf, der bei 600 Grad Celsius etwa liegt, in diese Turbine geführt. Und da in dieser Anlage, die die im Moment aufgebaut haben, da ist eine 1,5 Megawatt Dampfturbine, also noch nicht die volle Leistung, die eigentlich möglich wäre. Und wenn die Steine aufgeheizt sind, kann diese 1,5 Megawatt Turbine etwa 24 Stunden lang Strom liefern. Danach ist die Kapazität noch lange nicht erschöpft, sondern die Temperatur sinkt dann unter die 600 Grad Celsius und damit kann die Turbine also nicht mehr mit der vollen Effizienz betrieben werden, aber sie kann weiter betrieben werden. Das ist also nur die Zeit, wo der mit 45% Effizienz arbeitet. Effizienz heißt aufheizen per Strom und anschließend wieder Strom erzeugen. Da gehen 55% verloren, hört sich viel an, aber andere Sachen sind viel ineffizienter. So, und Siemens denkt, dass man also 30 Megawattstunden Strom mit diesem 600 Grad Celsius aufgeheizten Dampf erzeugen können. Wenn dabei kann man 67 der 120 Megawattstunden für verwenden. Es bleiben also dann immer noch 53 Megawattstunden, die nicht so effizient abgerufen werden können, vorhanden. So, dann könnte man aber, wenn man die 67 Megawatt schon verbraucht oder abgenommen hat, wieder mit 67 Megawattstunden die Steine aufheizen auf die volle Temperatur. Also die Restenergie, selbst wenn man sie nicht ineffizient abruft, bleibt so als Bodensatz vorhanden. Man muss sie nicht komplett nutzen, sondern heizt sie wieder auf und arbeitet wieder mit voller Effizienz. So, und zum Aufheizen, das ist ja auf diesem Gelände der Aluminiumhütte, die ja auch noch in Betrieb ist, verwendet man zum Beispiel auch heiße Abluft, die dort entsteht und normalerweise in die Umgebung geblasen wird. So sieht es eben aus. Wenn man solche Ideen vielleicht irgendwie umsetzen könnte, gut, für einen PKW wäre es vielleicht ein bisschen viel, so viel Steine mit sich herumzuschleppen. Aber als stationärer Speicher ist es doch eine ganz, ganz interessante Geschichte. Denn man muss eben neu denken, wenn wir Energie speichern wollen. Und wenn wir sehen, welche Idiotie da im Moment bei uns läuft, bei dieser Umstellung auf die neuen Energietypen, die Windenergie, die Solarenergie. Wir alle als Verbraucher müssen dafür bezahlen, dass unsere Regierung denen, die diese Sachen aufbauen, versprochen hat, hör mal, wenn ihr mehr Strom produziert, als abgenommen wird, kriegt ihr das trotzdem bezahlt. Das ist ja das Blöde. Wir müssen ja diese Abgabe auf jede unserer Kilowattstunde leisten, damit der Strom, der nicht gebraucht wird, trotzdem bezahlt werden kann. Das gibt es, glaube ich, in keiner anderen Branche, dass man produzieren kann, so viel man will oder so viel man kann und bekommt alles bezahlt, obwohl es keiner braucht. Wenn man aber diese Energie zum Beispiel in solche Energiespeicher hineinstecken könnte und könnte dann 45% davon wieder rausholen, dann könnte der Strom bei uns auch billiger werden, weil es dann überhaupt keine Berechtigung mehr gäbe, dem einzelnen privaten Endverbraucher so viel zusätzliches Geld abzuknöpfen, nur damit die Windkraftbetreiber möglichst hohen Gewinn machen. Also ein Speicher, ein Vulkangestein, das wird in einem großen Betongebäude eingesperrt, aufgeheizt und hält die Energie ziemlich lange. Übrigens, wenn man jetzt überlegt, diese Energie, wenn man einmal die Steine aufgebaut hat. Die größten Verluste dabei, die liegen bei knapp 2% pro Tag. Wenn man also das hochrechnet, man kommt nach 35 Tagen darauf, dass immer noch die Hälfte der Energie da drin gespeichert ist. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, wie man das ganze Ding isoliert. Man kann sich vorstellen, dass das noch wesentlich besser gemacht werden kann, kostet natürlich auch Geld. Und dass man dann vielleicht auch ein ganzes Jahr lang die Energie zu einem großen Prozentsatz dort festhalten könnte. Aber das brauchen wir ja gar nicht. Wir brauchen ja wirklich nur über Tage oder vielleicht mal über eine Woche hinaus einen Speicher, wo wir unsere Energie reinschicken und sie wieder rausholen, wenn wir es wollen. Ideen sind genug da. Diese Geschichte gibt es auch seit vielen, vielen Jahren schon. Jetzt erstmals in Hamburg umgesetzt und dann müssen wir mal sehen. Allerdings, die Energie, die wir in Deutschland brauchen, ja, das ist so viel, da brauchten wir ganz, ganz, ganz viele solcher Speicher. Die Idee ist mittlerweile da, dass man so etwas auch unterirdisch anlegen könnte. Das heißt, kein Gelände dafür verbrauchen, ist ein dummes Wort, ich weiß, könnte. Und dass man dann unterirdisch einen Wärmespeicher hätte, der natürlich auch isoliert sein müsste, damit wir keine Umweltschäden da erzeugen durch die hohen Temperaturen. Aber alles ist gut, wenn wir weniger Braunkohle verbrennen, wenn wir weniger Heizöl verbrennen und wenn wir weniger Gas verbrennen, um abends unsere Nachtlichtlampe betreiben zu können. In der Financial Times vom Juli, da war ein Bericht über Quantum Supremacy. Das ist ein Quantencomputer und ein Experiment. Damit wurde dann demonstriert, wie schnell ein Quantencomputer Probleme lösen können, die speziell auf ihn zugeschnitten sind. Diese Informationen der Financial Times, die wurden auf der Webseite der NASA veröffentlicht. Allerdings hat man das ganz schnell wieder entfernt. Hintergrund dürfte sein, dass Google sich mit NASA da zusammengesetzt haben und dass sie der NASA einen Supercomputer zur Verfügung stellen wollen, um für ihre Berechnungen und so weiter, was sie da alles haben, etwas, naja, auf der einen Seite Leistungsstarkes zu haben und auf der anderen Seite für Google dann auch zu sehen, ob diese Dinger in der Praxis irgendwie etwas taugen. In Technology Review war dann auch ein Bericht zu lesen. Da ging es mit Google Quantencomputer mit 53 Qubits, Quantenbits. Und diese 53 Qubit-Rechner, das war etwas merkwürdig, aber auf der Webseite von Pastebine, da kam dann eine reine Textfassung des Artikels, der auf den NASA-Seiten dann wieder verschwunden war. Und dort war zu lesen, dass es eigentlich ein Prozessor mit 54 Qubits waren, allerdings 53 davon haben nur funktioniert. Das ist wohl dann der Grund dafür, dass so eine krumme Zahl da war. So, was kann das Ding jetzt? Also, der soll eine Berechnung, die, wie gesagt, speziell auf Quantencomputer zugeschnitten war, in 20 Sekunden durchgeführt haben, die mit den modernsten Supercomputern, die wir haben, sogenannte Summit, etwa 10.000 Jahre gedauert hätte. 20 Sekunden gegen 10.000 Jahre. Man sieht, wie gefährlich so ein Ding ist, wenn man da die Probleme des Entschlüsselns, des Knacken von Verschlüsselungsalgorithmen richtig implementieren könnte, dann sähe es böse aus mit der Welt. Vielleicht will Google deswegen sowas machen. Also, ich meine, ich habe ja schon mehrfach darüber berichtet, so ein Quantenbit oder kurz Qubit genannt, das hat nicht wie das normale Bit, wie wir es in unseren Rechnern kennen, nur die Zustände 1 oder 0, sondern die können auch eine Kombination haben, beide Zustände gleichzeitig. Hört sich bescheuert an, aber dann hört mal die alten Sendungen an, vielleicht wird es dann ein bisschen klarer. So, Problem ist nur, wenn man das Ergebnis dann hat, man muss das ganz, ganz, ganz oft rechnen, weil man nicht ein eindeutiges Ergebnis bekommt, sondern man muss dann statistisch das richtige Ergebnis quasi herausarbeiten, um es mal ganz grob, natürlich auch falsch, sagen zu können. Ein solcher Quantencomputer, der hätte natürlich riesige Vorteile für alle Sachen, die wir mit unseren normalen Computern nicht rechnen können, weil er ganz anders, in Anführungszeichen, denkt. Diese Quantencomputer, die in Sycamore konzipiert sind, also zwei Qubit-Gatter, die auf der 72-Qubit-Chip Bristol Core von Google basieren, die Neuentwicklung davon, die wohl deutlich weniger Fehler aufweisen soll. Das ist im Moment das am höchsten entwickelte Quantencomputer-Konzept, was es gibt. Und hier läuft es wohl. Der Algorithmus, den man verwendet hat für diese 53 Qubit-Rechner, wenn man das, was er da gerechnet hat, dabei ging es um Quantenchaos, also man hat ein Quantenchaos simuliert, auf den dann ein zufälliger Algorithmus abläuft, sagt eigentlich gar nichts, man muss sich das wirklich im Originaltext ansehen, vielleicht wird es dann klar. Das ist dann so, dass man einen Supercomputer brauchen würde, der 2 hoch 53 Fließkommazahlen, große Register, nutzen müsste, um so etwas ebenfalls simulieren zu können. 2 hoch 53 Fließkommazahlen, große Register, ist eine Menge, ja. Mehr als meine Brötchen morgens kosten. Also, es ist ein hochakademisches Gerätchen, was man da hat. Und zu unserem Glück kann man damit noch nicht mal alles rechnen. Man kann nicht 3x4 damit rechnen, sondern man kann nur bestimmte Probleme rechnen. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis man damit auch ein Interface schaffen kann, mit dem man diese Quantencomputer-Berechnungen einmal aufbereiten kann, dass dieser Quantencomputer auch normale Probleme lösen kann, oder auf der anderen Seite, dass man die Ergebnisse, die dann dabei rauskommen, auch entsprechend interpretiert wieder umsetzen kann. Nur es wird niemals aus heutiger Sicht gesehen in der Möglichkeit und der Wahrscheinlichkeit liegen, dass ein Quantencomputer unseren normalen Computer ersetzt. Er wird immer eine Spezialmaschine sein für spezielle Probleme, die der normale Mensch gar nicht hat. Es sei denn, er will an 512 RAS-Algorithmus knacken oder was auch immer. Aber dazu ist er auch zu teuer. Die Technologie geht weiter und wir wissen ja, wie schnell so etwas geht. Vielleicht wird mir irgendwann doch mal Quantentechnologie in einer ganz anderen oder abgemagerten Form in unseren Rechnern zu Hause haben und dann keine Probleme mehr haben, dass wir auf irgendetwas warten müssen. Ja, nur auf die Geschwindigkeit im Internet, ja, zumindest in Deutschland. So, ja, war ein bisschen Aufarbeitung dessen, was im Sommer gekommen ist. Es gibt noch viel, viel mehr, was man da sagen und machen könnte und worüber man sprechen müsste. Und ich muss sehen, es kommt immer darauf an, wie viele neue, wichtige Themen es gibt, die besprochen werden müssen, und dann kann man, wenn da so eine saure Gurkenzeit ist, auch mal auf ein solches älteres Thema zurückgreifen. IFA würde ich ganz gern nochmal was machen, da ist zum Bereich KI einiges gezeigt worden. Batterietechnologien möchte ich ganz genauso machen, da gibt es so viel für und wider von Elektroautos und wie die Batterieforschung aussieht und was sich da alles tut. Batterieforschung, ich garantiere, in 10 Jahren werden wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, wie weit unsere Elektroautos fahren können. Und wir werden auch ganz anders, wenn wir Energie von unseren Windrädern, unsere Solarkraftanlagen speichern können, auch ganz anders darüber nachdenken, was Elektromobilität eigentlich verändert. Denn es wird unterm Strich das Positive bleiben. Umso mehr Strom gebraucht wird und umso weniger wir die umweltversauende Kraftwerke dafür heranziehen müssen, um den zu erzeugen. Und umso effizienter unsere Geräte arbeiten und mit Energie umgehen, umso mehr wird die Elektrizität Raum gewinnen, nicht nur bei Kraftfahrzeugen, sondern in vielen, vielen anderen Bereichen ebenfalls. Ja, nachdenklich. Nein, wir sind ja in einer Welt des Umbruchs. Ich möchte da nicht über die Politik nachdenken, über irgendwelche Politiktrampel in den USA oder in Großbritannien. Wir haben ja selbst genug davon, da muss man nicht nach außen gucken. Ich hoffe nur, dass das mit Großbritannien endlich mal zu Ende geht. Ich habe die Schnauze voll und ich frage mich, hat noch keiner ausgerechnet, was eigentlich dieses Gezetere und hin und her alles soll? Großbritannien wollte raus, dann sollen sie gehen. Aber es wird ja immer damit gedroht. Aber wenn es zum harten Brexit kommt, dann verlieren wir Arbeitsplätze, dann geht die Wirtschaft in Deutschland, in Europa so weit runter und so weiter und so weiter. Haben wir nicht diese Sprüche schon so oft gehört? Wie war das denn, als damals die Krim annektiert wurde in einer ziemlich hinterfotzigen Art und Weise von Putin? Anschließend ist es zum Boykott gekommen, zu den Sanktionen. Da hatten wir das gleiche Gejammer, Arbeitsplätze und oje und jetzt Export und was weiß ich nicht alles. Was ist übrig geblieben? Und es würde so genauso werden. Nur es reicht doch. Das kostet doch auch Geld. Das lähmt doch die EU. Wenn jemand raus will, dann ist es doch sein Problem, wie er da rauskommt. Und man kann es doch nicht auf Kosten der Menschen in Irland machen. Aber okay, das ist ein ganz anderes Thema. Da will ich auch nicht auch in keiner der nächsten Sendungen drüber sprechen. Ich will nur ganz ehrlich sagen, ich finde das ganze Gezetere zum Übergeben. Ich bin heute auch anständig, was? Also, im Sommer, naturgemäß, sind die Spenden deutlich zurückgegangen. Es waren zwei Spender dabei, die muss ich ganz deutlich herausheben. Und es waren einige andere dabei, die bei der Stange geblieben sind. Aber viel ist unterm Strich nicht übrig geblieben. Der Shop, da ist natürlich naturgemäß auch nicht so viel verkauft worden. Da müssen wir auch mal gucken, wie das weitergeht, was wir an neuen Produkten haben können. Aber das macht meine Frau mit dem Thomas Ritter. Und ich darf da auch mal ab und zu was dazu sagen. Die haben da ein gutes Händchen und da wollen wir mal sehen, wie das da weitergeht. Und ich bitte einfach nur darum, daran zu denken, wenn da irgendwo noch ein bisschen was übrig ist, helft mit, den CC2 zu erhalten. Es sind einige Kosten aufgelaufen jetzt im Sommer und ich muss sehen, wie ich weiterkomme. Im Moment ist keine große Gefahr, aber dauerhaft gesehen, wenn der Weihnachtsmann keine Geschenke bringt, dann könnte es problematisch werden. So, das dazu. Jetzt freue ich mich eigentlich, wenn Sie bis hierher durchgehalten haben, dass Sie wieder zurück sind, nachdem ich wieder zurück bin. Und in zwei Wochen geht es weiter. Aber nächste Woche geht es erstmal weiter mit CC2 TV. Ein Thema ist schon fest. Und das weiß ich nicht, ob ich mich trauen kann, das so zu nennen. Aber ich wollte es nennen Lumpenpack in Fernost. Jetzt in der Zeit, wo immer mehr Leute vor Weihnachten oder irgendwas bestellen im Internet, zum Beispiel in der elektronischen Bucht und für die Ungebildeten, das ist eBay, da kommen immer wieder die Fragen, die meinen, man könnte bei Google das nicht eingeben, aber ich habe das vor 20 Jahren mal eingeführt und mittlerweile weiß Google, was ich damit meine. Also nicht mich fragen, sondern fragt einfach Tante Google, denn die meisten nehmen ja keinen vernünftigen Such. Apparat im Internet, wie zum Beispiel DuckDuckGo oder ähnliche, die euch nicht verfolgen. Also fragt diese spionierende Tante Google und dann wisst ihr, was ist. Ja, und da gibt es immer mehr, nein, nicht die Masse. Nein, die meisten sind anständige, ehrliche Händler. Aber es gibt einige Drecksäcke darunter und da möchte ich mal zeigen, worauf man achten muss und was man machen muss, wenn man auf die reingefallen ist, dass man sein Geld wiederbekommt. sicherlich eine etwas andere Thematik, die ich dann da in dieser Sendung behandeln werde. Aber ich hoffe, dass ich vielen damit helfen kann und zeigen kann, dass man nicht verloren ist, auch wenn man auf Lumpen aus Fernost trifft. So, und das andere Thema, muss ich noch darüber nachdenken. Es gibt verschiedene, aber welches dann wirklich reif sein wird Ende der Woche, das werden Sie am Montag erfahren, also heute in einer Woche. Ich wünsche allen, die bis hierher durchgehalten haben, eine schöne Woche. Heute einen schönen Abend bei diesem ganzen scheiß Wetter in Deutschland und würde mich freuen, wenn wir am Montag nächster Woche dann bei der nächsten Sendung wieder viele Zuschauer hätten. Bis dann, den Daumen nach oben, immer ein Bit übrig behalten und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.